Der Friede Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, wenn Sie nach Soest kommen in die Wieskirche, Maria zur Wiese, da finden Sie so schräg gegenüber vom Haupteingang ein sehr, sehr hohes Glasfenster mit der Darstellung des Themas, das in dem Lied »Es ist ein Ros entsprungen« vorkommt. Nämlich mit der Darstellung der Wurzel Jesse. Da liegt unten der Stammvater Jesse, das ist der Vater von David, halb im Schlaf oder ganz im Schlaf, und es wächst ein großer Baum aus seiner Brust. Es ist eine Abstammungstafel sozusagen, aber nicht ganz genau. Und aus diesem Baum heraus kommen insgesamt 12 Könige Israels beziehungsweise von Juda. Und ganz oben sehen Sie ein großes Bild Mariens mit dem Jesuskind. Aus dem Geschlechte Davids ist der verheißene Sohn Gottes. Das wird mit diesem Bild sinnfällig zum Ausdruck gebracht. Und am heutigen Tag ist uns aufgegeben, über die Abstammungstafel nachzudenken in der Predigt. Und jetzt mute ich Ihnen über 40 Namen zu. Ich lese Ihnen nämlich den Text vor. Deshalb haben die das auf diesem Fenster schon vereinfacht. Das sind 12 Könige. Aber die Abstammungstafel, wie sie uns bei Matthäus, wir haben noch eine bei Lukas, wir gucken heute bei Matthäus hin. Wenn wir uns die anschauen, das ist schon nicht so ganz einfach. Aber ich mache schon jetzt mal darauf aufmerksam. Schauen Sie mal bitte, es kommen 4 Frauen drin vor, sonst lauter Männer. Ich will aber hier nicht in einen allgemeinen Ton einfallen, sondern einfach mal darauf hinweisen. Schauen wir uns das mal genauer an. Das Matthäus-Evangelium, Matthäus war aus jüdischer Tradition, deshalb kommt er seinen Lesern mit dieser Überlieferung, da heißt es dann ab dem ersten Kapitel, erster Vers bis zum Vers 17, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes David, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar, die erste Frau. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab, die zweite Frau. Boas zeugte Obed mit der Ruth, die dritte Frau. Obed zeugte Isai, das ist Jesse, Isai. Jesse, das ist die etwas andere Schreib- und Sprechweise. Und jetzt sind wir beim König David. Isai zeugte den König David. Und jetzt kommt die Königsreihe. Und ich gehe zurück zum Text. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Der Name wird hier nicht genannt, aber wir kennen ihn gut. Bathseba. Mit der Frau des Uriah, da merkt man, hier ist schon was komisch ein bisschen. Naja, Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abijah, Abijah zeugte Asa, Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia, Usia zeugte Joram, Joram zeugte Ahas und Ahas zeugte Hiskia. Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia. Josia zeugte Jojachin und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. So, jetzt kommen wir ins letzte Drittel. Sie haben es bald geschafft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Jojachin Shealtiel, Shealtiel zeugte Serubabel, Serubabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eliakim, Eliakim zeugte Asor, Asor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud, Eliud zeugte Eliasa, Eliasa zeugte Matthan, Matthan zeugte Jakob, Jakob zeugte Josef. Jetzt sind wir bei Josef, aber wir sind bei Josef. Den Mann Marias zeugte er, von der geboren ist Jesus, der da Christus heißt. Alle Geschlechter von Abraham bis zu David sind 14 Geschlechter. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind 14 Geschlechter. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Geschlechter. So, das ist der Predigttext für heute. Man kann natürlich fragen, ob diejenigen, die die Predigttexte auswählen, das nicht hätten weglassen können, aber es gibt wohl gute Gründe, dass sie das nicht getan haben. Aber weil das so mühsam ist, sich nur anzuhören, wie einer, und ab und zu mal werden die Frauen auch genannt, es sind natürlich immer Männer und Frauen, wie die ihre Kinder zeugen, und wie das vorangeht, wird es schon von vornherein mal unterteilt in 3 mal 14 Schritte. Ganz vom Anfang an, von Abraham bis zur babylonischen Gefangenschaft. Da kommen 3, nicht bis zur babylonischen Gefangenschaft, sondern erstmal bis David. Bis David, das ist der erste Strich, der gezogen wird. Da kommen 3 der von mir besonders genannten Frauen vor, die dort namentlich genannt werden. Dann kommt die Königsreihe. Aber es sind 14. Auf dem großen Fenster in der Maria zur Wiese sind nur 12. Das ist einfach so, das, was wir so fassen können mit einem Durchgang, dann kondensiert man das etwas und dann kommt eine Königsreihe raus, wenn es um die Wurzel Jesse geht, aber die Geschichte dazu ist viel länger. Deshalb ist es so wichtig, dass man mal dann wieder in die Bibel reinschaut und mal schaut, was dort dann eigentlich steht. Dann kommt nämlich diese Königsreihe bis zum Ende des Königreichs Juda, des Südreiches. Ursprünglich war ja mal Israel und Juda zusammen. Israel wird früher erobert. Juda schafft es 14 Könige lang und danach kommt das babylonische Exil. Ein unheimlich tiefer Einschnitt für das Volk Israel. Und dann nach dem Exil kommen noch einmal 14 Geschlechter auf Jesus Christus. Also das hat einmal, finde ich, mit der Einteilung in 14er Schritte memotechnische Gründe. Derjenige, der das dann vortragen musste, damit er das besser drauf hatte, der kriegte nur 14 Namen. Und dann nochmal 14 und nochmal 14. Und es hatte den anderen Grund, dass einfach besser mit der Fülle umgegangen werden konnte. Der Gedanke, warum Matthäus das so schreibt und das auf Jesus Christus rausgeht, ist, dass es eine alte Weissagung gibt, eine alte Prophetie, die haben wir jetzt schon 2-mal gehört. Das war das, was vorhin in der alttestamentlichen Lesung kam und es kam noch ein 2. Mal, nämlich in der neutestamentlichen Lesung. Immer der Bezug, eine junge Frau oder eine Jungfrau, so heißt es dann in der griechischen Übersetzung, wird ein Kind gebären, wird schwanger werden und ein Kind gebären. Und nun wissen wir alle, das ist in der kirchlichen Tradition besonders betont worden, der Vater des Kindes, da stimmt etwas nicht nach menschlichen Verhältnissen. Denn Josef stellte fest, seine Frau ist schwanger geworden, bevor er mit ihr zusammen war. Es ist ausdrücklich davon die Rede bei Matthäus, dass die zusammen waren. Die denken also nicht im Sinne der Dogmatik, sondern lebenspraktisch. Aber es ist eindeutig, Josef ist irritiert, aber er will seine junge Frau nicht einfach hängen lassen. Haben wir gerade lesen gehört. Und das Interessante ist nun, dass diese Abstammungstafel, die geht nicht auf Maria raus. Es gibt ja einen alten Rechtssatz, der bei den Römern heißt, im lateinischen Recht, im römischen Recht, Mater semper certa ist. Die Mutter ist immer gewiss, beim Vater weiß man das ja nicht so genau. Aber da ist das klar, es geht an dieser Stelle nicht auf die Maria raus, die Mutter ist gewiss von Jesus, sondern es geht auf Josef raus. Also der Matthäus, der schreibt für Leute, die kennen die jüdische Tradition, die Prophetie, und er findet diesen in Jerusalem so grausam und furchtbar hingerichteten Christus, bei dem man sich auch für die Kindheitsgeschichte interessiert, bei dem interessiert man sich auch für die Vorgeschichte, wo er herkommt. Und deshalb führt Matthäus den Leuten, die die Tradition kennen, Lukas wird das dann anders machen, er wird das auch machen, aber der muss den Leuten die Tradition der Juden erstmal vermitteln, weil er mehr auf die nicht-jüdischen Christen ausgerichtet ist. Hier erstmal wird in einem jüdischen Umfeld erklärt, dieses Kind in der Krippe kommt wirklich von dem Geschlechte Davids her. Und dann wird es sofort schwierig, einmal nicht nur, dass diese Abstammungstafel aus Josef rausläuft, das muss aber so sein nach dem Ordnungs- und Rechtsverständnis der alten Israeliten und wohl nach großem Teil auch nach unserem traditionellen Rechtsverständnis, wenn man es mal so durch die Jahrhunderte betrachtet. Lassen wir mal die aktuellen Diskussionen dazu hier an dieser Stelle weg. Und noch komplexer wird es, wenn wir uns mal die Frauen anschauen, die vier, die genannt werden. Es sind ja viel mehr beteiligt, es sind ja wohl so viele Mütter beteiligt wie Väter. Aber nur vier Frauen werden namentlich genannt. Die waren den Lesern des Matthäus oder den Hörern des Matthäus wohl einigermaßen bekannt. Und dann schaltete bei den Leuten die Erinnerung, was man über die weiß. Von der Tamar weiß man, dass sie eine Schwiegertochter eine Schwiegertochter des Juda war. Also Jakob hatte 12 Söhne, einer davon war Juda und der hatte 3 Söhne und der erste Sohn, der hieß Er, dem gab er die Tamar zur Frau. Und dann heißt es ganz kurz im 38. Kapitel des ersten Buches Mose, dass er nicht danach gelebt habe, wie Gott es wollte, und Gott habe ihn sterben lassen, bevor sie Kinder zeugen konnten, so dass seine Frau, die Tamar, Witwe war. Nun gab es im alten Israel, ich muss Sie damit behelligen, eine Art sozialer Absicherung, die uns ziemlich unvorstellbar ist. Die alte Absicherung war, wenn eine Frau Witwe wird, bevor sie ein Kind hat, dann ist der Bruder desjenigen, der verstorben ist, also ihres Ehemannes, dann ist der Bruder verpflichtet, mit ihr Kinder zu zeugen. Und wenn er mit ihr dann ein Kind zeugt, dann gilt das nicht als sein Kind, sondern als das Kind seines Bruders, seines verstorbenen Bruders. Und wenn es dann weiter Probleme gibt, soziale Absicherungsprobleme, würden wir sagen, dann war dieses Kind für die Mutter zuständig. Das gehört hier zur Absicherung der Witwen und Waisen im Alten Testament. Und die Tamar, die hatte eigentlich das Recht, den nächsten Bruder zu kriegen, den kriegte sie auch. Aber wenn es um Zeugung ging, kniff der, ließ den Samen auf den Boden tropfen, heißt es, und zeugte ihr kein Kind. Und das konnte Gott nicht mit ansehen, er hat ihn auch sterben lassen. Und dann war noch ein jüngerer Bruder da und der Rechtsanforderung war das jetzt so, Juda hätte bitte die Aufgabe gehabt, sagt das auch der Schwiegertochter so. Also die Schwiegertochter hat ihre Witwenkleider angelegt, geht zurück zu ihren Eltern und wartet darauf, dass sie wieder als Ehefrau oder als legitime Nachfolger gezeugt bekommt. Aber es passiert nichts. Der dritte Bruder, der zweite Bruder ihres Ehemannes, der Jüngste, wird alt genug und sie kriegt ihn nicht. Es passiert aber was anderes. Juda will seine Schafe scheren lassen. Und er hat einen Freund mit Nachnamen Adulam, wir kennen das ja hier, der hat einen Freund mit Nachnamen Adulam und mit diesem verabredet er sich, dass sie Schafe scheren gehen wollen. Und auf dem Weg dorthin, Tamar hört das, auf dem Weg dorthin sieht er am Straßenrand eine Frau sitzen, die verhüllt ist. Nun gibt es sehr viele verschiedene Gründe, warum Frauen Schleier tragen und verhüllt sind. Wird ja immer viel drüber diskutiert. Die sich da verhüllt hatte, das wusste er aber nicht, war seine Schwiegertochter. Das war die Tamar. Die Tamar dachte, wenn mir niemand den Nachfolger oder den Nachfahren zeugt, dann muss ich mal schauen, ob ich das nicht auf eine andere Weise hinbekomme. Und dann hat sie ihr Witwenkleid abgelegt, hat sich ein Schleier vors Gesicht gemacht, sodass sie nicht erkennbar war, und hat sich an den Weg gesetzt. Und jeder, der vorbeikam, wusste, wenn eine Frau dort so sitzt, die kriegt man für ein Geschäft. Die galt als Hure. Hure kommt ja von heuern. Wir kennen das ja noch. Heuer kriegt man bezahlt. Man heuert an als Seemann. Das ist eine mietbare Frau. Heute sagt man ja Sexarbeiterin. Also sie setzt sich dahin. Das heißt damals, die hat kein anderes Auskommen. Die muss sich selbst prostituieren, verkaufen, damit sie was kriegt. Und da kommt der Juda vorbei und sieht sie da sitzen und sagt, das wäre doch jetzt eigentlich mal was. Und geht zu ihr und sagt, wie wär's denn? Und da sagt sie ja, also, und er bietet ihr einen Ziegenbock an. Also richtig eine ordentliche, kommt schon was rein, eine ordentliche Bezahlung. Und dann sagt sie, ja, das ginge schon in Ordnung, aber er müsste ihr bitte noch ein Zeichen da sein. Also den Ziegenbock, den hat er nicht direkt dabei, er ist ja zum Schafescheren unterwegs. Also sagt sie, gut, du kannst mir das nachher dann zukommen lassen, aber ich hätte bitte eine Sicherheit bis dahin. Ich hätte gern dein Siegel, ich hätte gern die Schnur, die du da hast, und ich hätte gern deinen Wanderstab. Na gut, sagt er. Das Geschäft ist gemacht, die Sache läuft. Und sie wird schwanger. Und nach einiger Zeit erfährt Juda, dass seine Schwiegertochter, die natürlich längst ihren Schleier wieder abgelegt hat und wieder ihr Witwengewand trägt, dass die schwanger ist. Und da kann etwas nicht stimmen. Eine Witwe kann nicht schwanger werden. Das kann schon, aber sie darf nicht. Und es gibt eine ganz klare Vorstellung, was man mit mir macht, wenn wir in bestimmten anderen alten Kulturen heute da mal reinschauen. Da wird gesteinigt. Hier ist die Rede von Verbrennung. Sie soll verbrannt werden. Und Juda bringt alles auf den Weg, dass die Verbrennung ansteht. Denn ein Flitschen, das als Witwe schwanger wird, das ist nicht vorgesehen in diesem sozialen System. Wenn man diesen hohen Anspruch oder diesen Begriff dann an dieser Stelle so formulieren will. In der sozialen Ordnung ist das nicht vorgesehen. Ja, und dann, das weiß natürlich Tamar, dass das passieren wird. Und dann schickt sie einen Boten zu ihm. Übrigens, er hat vorher versucht, ihr den Ziegenbock zu schicken und sie war nicht mehr da. Dann hat er einfach abgewartet, bis er dann das mit der Schwangerschaft hörte, aber er hatte immer noch nicht den Zusammenhang begriffen. Sie schickt ihm das Siegel, die Schnur und den Stab. Und er soll doch mal bitte schauen, das sei das Zeugnis des Mannes, von dem sie schwanger sei. Und er guckt sein Zeug an und es ist völlig klar, er, der übrigens nach seinen Söhnen dazu verpflichtet gewesen wäre, ihr ein Kind zu zeugen. Das ist die Rolle des Lösers, nennt man das bei dieser Art der Ersatzehe. Der wäre, er hat sozusagen, er ist durch eine List genötigt worden, seiner Pflicht nachzukommen. Das Urteil wird abgeblasen, das Kind wird geboren, er hält sich sein, so heißt es jedenfalls hier in der Überlieferung, er hält sich sein Leben lang fern von seiner Schwiegertochter, aber sie hat ihr Kind. Und zwar nicht nur eins, sondern gleich zwei, sind Zwillinge. So, das betrachten wir jetzt nicht weiter. Ich könnte jetzt mit Ihnen so weitergehen, aber machen Sie das vielleicht mal. Gucken Sie mal durch die anderen Frauen, von denen hier im Stammbaum Jesu die Rede ist. Erstes Buch Mose 38, das habe ich Ihnen eben versucht nahezubringen. Die nächste Geschichte steht im Josua-Buch im zweiten Kapitel. Da kommen nämlich Kundschafter zur Eroberung des heiligen Landes. Alles Volk und Vieh, das dort lebt, soll getötet werden. Kommen nach Jericho, um Jericho zu erobern. Und wo steigen sie ab? Im Wirtshaus bei einer Frau. Und eine Frau, die im Wirtshaus Gäste bewirtet, die gilt als Hure. Egal, was da läuft oder nicht läuft. Und bei der Hure Rahab steigen sie ab. Und die Hure Rahab merkt, was los ist. Und macht mit diesen Kundschaftern gemeinsame Sache. Und sorgt dafür, dass die Kundschafter nicht vom König von Jericho gefangen werden. Und bereitet sozusagen die Eroberung Jerichos vor. Sie haben also als erstes im Stammbaum Jesu eine vermeintliche Hure und dann eine, jedenfalls nach Auffassung der Zeit, manifeste Hure, die einen Beherbergungsbetrieb Betrieb. Das ist der Stammbaum Jesu. Ja, aber auf Josef hin, so direkt hat er ja dann damit nichts zu tun. Auch seine Frau Maria ist ja da nicht direkt verwandt. Jetzt könnten wir weitergehen im Buch Ruth. Haben Sie ein ähnliches Motiv, aber im Buch Ruth ist das ganz anders, wird das ganz anders betrachtet. Da ist nämlich eine Frau aus Bethlehem mit ihrem Mann nach Moab gezogen. Dort hatten sie Kinder, zwei Söhne, die haben sie verheiratet mit Moabiterinnen. Und dann sind viele von denen gestorben, nur die Frau, die aus Bethlehem gekommen war, und ihre Schwiegertochter, eine Moabiterin, die Ruth. Die haben überlebt, und dann sagt die alte Frau zu ihrer Schwiegertochter, es ist doch sinnvoll, ich gehe zurück nach Bethlehem, wo ich herkomme. Und dann geht die Moabiterin bereitwillig und treu sorgend für ihre alte Schwiegermutter mit und guckt, ob es nicht nach der Ehepflicht, wie ich sie eben schon geschildert habe, nach dieser Verwandtschaftsehe, ob sich nicht ein Mann findet in Bethlehem. Und es findet sich einer, Boas. Und er findet die richtig, das ist richtig gut mit der, und er nimmt sie zur Frau, ganz ordnungsgemäß. Hier ist nichts von Prostitution oder solchem Verdacht die Rede. Und von der letzten Geschichte sage ich Ihnen jetzt gar nichts, aber gucken Sie gern nach, das war eben Buch Ruth, ich sag Ihnen nur mal die Stelle, wo Sie reingucken müssen, ins zweite Buch Samuel, ins 11. Kapitel. Eine perfide Geschichte, wie der David Batseba, die er vom Hausdach aus drüben sich waschen sieht in ihrem Haus, wie er einen Ehebruch organisiert, da kommt ein Kind zustande und dann lässt er ihren, weil sie verheiratet ist, lässt er ihren Mann umbringen, Uriah. Erst versucht das zu vertuschen, indem er den holt, damit er ist als Krieger bei den Amoritern und führt dort Krieg, belagert eine Stadt. Und als dann holt er den von der Front zurück und bietet ihm sozusagen an, er hätte 1, 2, 3 Nächte, die er da in Jerusalem bei seiner Frau schlafen könnte. Wenn sie dann schwanger ist, hat keiner irgendjemanden im Verdacht. Aber der sagt, nein, ich bin doch mitten im Krieg. Ich gehe doch nicht darunter jetzt und lebe wie ein Mensch im Frieden, sondern ich bleibe bei des Königs Lager, hier oben an der Königsburg. Und dann geht er zurück und dann schreibt David an Joab, den Feldherrn, schick ihn ganz vorne hin, dass er erschlagen wird im Kampf. Und er wird im Kampf erschlagen. Und dann nimmt David als eine weitere Frau, der hatte ja sowieso mehrere, das war ja üblich, der nimmt dann die Batseba. So, aber alles zum selber Nachlesen und wirklich spannende und plastische Geschichten, das ist der Stammbaum Jesu. Also wenn Sie in die Wieskirche kommen, Maria zur Wiese in Soest, lassen Sie sich nicht täuschen, ein Großteil dort fehlt und da kommen nur die Könige vor. Das ist natürlich für das Mittelalter und für die frühe Neuzeit besonders interessant. Königsherrschaften, Regenten und so, spielt ja auch in der evangelischen Kirche immer eine große Rolle. Aber nein, es gibt auch Frauen im Stammbaum Jesu, vor allem in der Frühzeit, und dann diese furchtbare Geschichte von David. Und David hat das bitter büßen müssen. Auch das können Sie nachlesen. Lesen ein Stückchen weiter. Warum wird uns diese Geschichte am heutigen zweiten Weihnachtstag so nahe gebracht? Die Frage müssen wir doch mal stellen. Ich denke, es geht darum, deutlich zu machen, wie groß dieses Wunder ist, was geschieht. Hier handelt Gott. Und Gott handelt mit einem Motiv, das dann heißt Jungfrauengeburt oder eine Zeugung durch den Heiligen Geist, an der kein menschlicher Mann beteiligt ist. Das jedenfalls ist die Aussage, die hier kommt. Und das ist ein, ich sage es jetzt mal ruhig, etwas breiter, religionsgeschichtliches Motiv. Ein ganz außerordentliches Handeln, mit dem Menschen in dem, was sie wissen und was sie sich an Ordnung geben und was sie begreifen, nicht rechnen. Gott ist unberechenbar. Er greift ein in diese Welt. Deshalb ist es auch kein schwerer Schlag oder kein Schicksal, kein negatives Schicksal, dass diese Abstammungstafel bei Josef rauskommt. Denn Josef, der Ziehvater von Jesus, der belegt, dass das wirklich in der jüdischen Tradition steht. Aber es hat Gott gehandelt und hat dieses Kind geschenkt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir ging das oft so, dass wenn ich höre, dass ein Mensch so schlimm umgekommen ist wie dieser Jesus von Nazareth, dass dann sich über das ganze Leben im Rückblick so wie eine Dunkelheit legt. Dieses Kind wird auf furchtbare Weise umgebracht, aber so hat die römische Justiz tausende und abertausende Menschen umgebracht. Er wird gekreuzigt werden. Und darin ist ein Handeln Gottes. Es ist Gott selbst, der sich so in das Leben der Menschen hineinbegibt, dass er nicht nur eine Tamar, eine Rahab, einen David und einen Salomo und zwischendurch war noch die Ruth und alle anderen aushält, alle Menschen, die dort drin stecken und dazwischen sind mit ihren Sünden. Da begebt sie mit ihren Untaten, mit ihren Fehlern und was weiß ich alles. Er begibt sich da rein und er erleidet das mit das Widerlichste, was einem Menschen da geschehen kann. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Sinnfällig wird dieser Zusammenhang zwischen dem Kind, das von einer jungen Frau, von einer Jungfrau geboren wird und von Gott in die Welt geschickt worden ist und nachher am Kreuz endet, wird im Weihnachtsbild des Isenheimer Altars so zum Ausdruck gebracht, dass das Jesuskind in den Armen der Maria in einer Windel liegt, die sieht genauso aus wie der Lendenschurz, den er am Kreuz trägt. Das ist die Freude und das ist das Geheimnis von Weihnachten. Gott handelt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.